Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die erste Woche Homeschooling liegt hinter uns und nachdem es Anfang vor allem bei den Bildungsplattformen geruckelt hat, hat sich jetzt einiges mittlerweile eingespielt. Aber der Stress für Eltern, Lehrer und Schüler, der bleibt. Und wir wollen heute hier ein erstes Fazit ziehen und auch darauf schauen, was macht das Homeschooling mit den Familien? Ich bin Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Gestern hatten wir ja hier bei Campus und Karriere mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz unter anderem über das Sitzenbleiben in diesem Schuljahr gesprochen und er hatte nicht ausgeschlossen, dass man auch in diesem Jahr das Sitzenbleiben außer Kraft setzen könne. Bundesbildungsministerin Karliczek hält davon allerdings nichts. Sie will im Corona-Schuljahr nicht generell auf das Sitzenbleiben verzichten. Das hatte auch im Vorfeld die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verlangt und Björn Dahke berichtet aus Berlin.
Ein Schuljahr zu wiederholen ist für die Betroffenen nicht schön, sagt Karliczek der Rheinischen Post. Das passiere aber unabhängig von der Pandemie. Die Bundesbildungsministerin erklärt, das Sitzenbleiben soll eine Chance sein, wieder einen besseren Anschluss an den Lernstoff zu bekommen. Deshalb solle das Sitzenbleiben nicht generell ausgeschlossen werden. Die Pandemie darf nach den Worten der CDU-Politikerin keine Bildungsverlierer produzieren. Die Vergleichbarkeit der Abschlüsse müsse gewährleistet werden. Ähnlich äußert sich Lehrerverbandspräsident Meidinger. In der Passauer Neuen Presse meldet er Zweifel an, ob Schülerinnen und Schüler weitgehend unabhängig von den Leistungen in die nächste Jahrgangsstufe vorrücken sollen. Stattdessen sollten sie sich freiwillig für ein Extrajahr entscheiden können. Meidinger spricht sich außerdem gegen ein sogenanntes Notabitur aus, also ein Abschluss ohne Prüfungen. Nach seinen Worten entstehen so Corona-Jahrgänge, deren Abschlusszeugnisse nicht so viel wert seien wie bisherige Abschlüsse. Der Lehrerverbandschef schlägt stattdessen vor, die Prüfungen nochmal nach hinten zu schieben.
Eine Woche Homeschooling ist fast vorbei, Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen. Und das fällt an vielen Orten gar nicht so schlecht aus. Der VBE in NRW hat ein gemischtes Fazit gezogen und sagt, auch wenn natürlich nicht alles von Anfang an funktioniert habe, alles im Allen könnte man eigentlich mit dem Schulstart zufrieden sein. Zwar gäbe es immer noch viele technische Probleme an manchen Schulen, aber das habe man mit engagierten Lehrern gut auffangen können. Das sagen die Lehrer, Eltern und Schüler, die berichten aus der ersten Woche vor allem von Stress und Druck, der deutlich zugenommen habe. Nicole Albers hat eine Familie in Münster besucht.
Bei Familie Wessling in Münster läuft gerade Homeschooling. Die beiden älteren Kinder, Lina und Hannes, sitzen in ihren Zimmern und folgen dem Unterricht per Videokonferenz. Auf dem Bildschirm vor Hannes etwa ploppen verschiedene Köpfe seiner Mitschüler auf. Es ist mittlerweile 11:30. Seit über 3 Stunden hat der 12-Jährige seinen Schreibtisch nicht verlassen.
Alles jetzt Stress und anders, ungewohnt und den Kontakt zu meinen Freunden und das Draußensein in den Pausen und Bewegung und so, das habe ich jetzt im Alltag nicht so viel.
Er hat das Gefühl, dass jetzt viel mehr erwartet wird von ihm. Das Pensum der Aufgaben sei deutlich umfangreicher als beim ersten Lockdown. Aufgaben müssen in vorgegebener Zeit erledigt und abgeschickt werden und er muss sich pünktlich zur nächsten Videokonferenz einschalten. Anwesenheit ist Pflicht.
Moment. Ist das verbindlicher Synchronunterricht?
Erzählt sein Vater. Markus Wessling weiß, wovon er spricht, denn er ist selbst Lehrer. Auch er hat zu Hause einen Arbeitsplatz mit PC, Kopfhörer und Kamera. Den Morgen über hatte er bereits 3 Videokonferenzen in 3 unterschiedlichen Klassen der Berufsschule. Seit 8 Uhr ist er nonstop online.
Ja, das ist schon ziemlich anstrengend. Nach der ersten Konferenz war ich nass geschwitzt. Mittlerweile hat sich da auch so eine Routine eingespielt schon.
Dennoch sieht er das Problem, dass er anders als im Präsenzunterricht nicht alle erreichen kann. Es hänge eben auch sehr viel davon ab, ob und wie die Schüler zu Hause begleitet werden.
Das sind sehr gemischte Klassen, die machen ihren Hauptschulabschluss zum Beispiel nach, viele auch mit einem Flüchtlingshintergrund. Und da sind die Voraussetzungen, die Strukturen oft im Umfeld nicht so, dass es den Schülern gelingt, zuverlässig dann auch teilzunehmen am Distanzunterricht. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel in der Videokonferenz 4 von 16 Schülerinnen und Schülern erreicht. Benotung ist dann schwierig.
Das sieht seine Frau Maike ähnlich. Auch sie ist Lehrerin und bemüht sich, so gut es geht, alle ihre Schüler online zu erreichen und zu motivieren. Das allein sei schon eine Herausforderung. Doch dann ist Maike ja auch noch Mutter. Der jüngste Sohn der Familie ist 4 Jahre alt und geht in die Notbetreuung. Doch an manchen Tagen muss Maike auch spät nachmittags noch Unterricht geben.
Dann hat unser Mittlerer den ganz Kleinen abgeholt aus der Kita. Ich konnte nicht, weil ich Konferenz hatte. Mein Mann konnte nicht, weil er eine Konferenz hat. Und dann stiefeln die hier rein und komme natürlich erstmal rein ins Wohnzimmer, wo dann gerade meine Konferenz im Sportunterricht lief. Und dann saß der Kleine da mit seinem Teddy und hat in die Kamera gewunken.
Aber du hast ja mein viertes Blatt verknickt.
Habe ich nicht verknickt. Nein.
Ein paar Straßen entfernt diskutiert Sabrina Born mit ihrer jüngsten Tochter. Mia geht in die 1. Klasse, ihre ältere Schwester Emma in die 4. Sabrina leitet mit ihrem Mann eine Firma und eigentlich müsste sie zumindest im Homeoffice einiges erledigen. Derzeit undenkbar, alleine schon wegen der täglichen Videokonferenzen der Grundschule.
Ich sitze nonstop dabei. Das klappt auch, aber jetzt zum Beispiel heute Morgen war auf einmal das Mikrofon weg. Das sind natürlich immer Minuten, wo das dann verloren geht, was die Lehrerin dann gesagt hat. Das haben wir dann natürlich nicht mitgekriegt.
Das sorgt für Frust bei den Kindern und Stress bei der Mutter. Auch ihr Mann Thorsten hat den Eindruck, die Erwartungshaltung an die Eltern sei viel zu hoch.
Wir haben unser Homeoffice zu Hause, als auch dann noch die Betreuung, dass sie die ganzen Sachen alles richtig machen. Also wir müssen denen quasi den ganzen Stoff noch beibringen. Geht nicht.
Abends sei derzeit bei allen völlig die Luft raus. Genauso bei Familie Wessling. Doch so richtig abschalten, das sei momentan Luxus.
Wir sind jederzeit tatsächlich ansprechbar und das ist auch eine große Veränderung für mich. Ich habe gestern Abend um 22.15 Uhr, glaube ich, meine letzte Schüleranfrage beantwortet. Und das ist schon auch belastend, weil natürlich die Kinder auch mitbekommen, der ist zur Hälfte eigentlich nur hier Präsenz. Eigentlich guckt er schon wieder nach, ob schon wieder eine neue Nachfrage kommt oder eine neue Meldung.
Aus Münster war das Nicole Albers. Und jetzt schauen wir nach Berlin. Auch dort ging ja die Schule Anfang der Woche wieder los, aber erst nach einigem Hin und Her. Wer wann in welcher Form wieder in die Schule sollte, das war lange unklar. Erst am Freitag wurde zum Beispiel bekannt, dass die Grundschüler erst Ende Januar wieder loslegen sollen. Es hagelte Kritik von Lehrern, Schülern und der Opposition. Besonders dabei im Fokus Bildungssenatorin Scheres von der SPD. Claudia van Laak weiß mehr.
Schulen auf, Schulen zu, vielleicht doch, vielleicht nicht. Was denn jetzt eigentlich? Die letzte Woche war für Eltern, für die Lehrerschaft und nicht zuletzt für Schülerinnen und Schüler in Berlin geprägt von einem Hin und Her. Einige nennen es Zickzack, andere schlicht Schlingerkurs. Für die CDU war damit das Maß voll. Sie forderte Bildungssenatorin Scheres zum Rücktritt auf. Die letzte Woche sei ein reines Chaos gewesen, sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dirk Stettner.
Am Montag sagt der regierende Bürgermeister, kein vernünftiger Mensch wird unsere Kinder in die Schule schicken. Am Mittwoch entscheidet der Senat genau dies zu tun. Am Donnerstag beschließen alle Fraktionen außer der CDU, dass wir unsere Kinder in den Präsenzunterricht schicken sollen. Am Donnerstag wird zurückgerudert und ab abends 18.53 Uhr werden die Schulleitungen informiert, bitte mit den Eltern am Wochenende Abstimmung durchzuführen, wie es dann in der nächsten Woche ausschauen soll.
Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hatte bereits Fehler eingeräumt. Das sei nicht gut gelaufen, sagte der SPD-Politiker. Man habe einen Fehler in der Kommunikation gemacht. Von der Bildungssenatorin Sandra Scheres selber war in den letzten Tagen nichts zu hören. Bemerkenswert. Auch bei der gestrigen Debatte, in der es um sie selber ging, ergriff sie nicht das Wort. Ihr SPD-Parteikollege Dennis Buchner unterstützte sie eher halbherzig. An die CDU gewendet, sagte er:
Sie mögen es Zickzackkurs nennen, wenn Politik eine Entscheidung auch verändert. Ich sage Ihnen voraus, wir werden noch das eine oder andere Mal Zickzack in dieser Pandemie erleben, weil sich das Virus leider nicht an unsere Anordnungen hält und sich auch Zickzack entwickelt, weil Zahlen mal runter und dann wieder hochgehen.
Bildungssenatorin Sandra Scheres ist bereits seit 9 Jahren im Amt. Die Bilanz ihrer Arbeit sei verheerend, kritisiert die Opposition. Maximaler Mitteleinsatz pro Schüler, aber minimale Leistungen im Bundesvergleich. Überdurchschnittlich viele Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss. Die Sanierung der Schulen komme nicht voran, der dringend notwendige Neubau ebenfalls nicht. Christdemokrat Stettner rief den regierenden Bürgermeister auf:
Wir fordern einen bildungspolitischen Neuanfang, fordern Sie auf, sich daran insoweit zu beteiligen, dass Sie die Bildungssenatorin entlassen.
Doch Michael Müller tat nichts dergleichen. Er ergriff auch nicht das Wort für seine Kabinettskollegin, die bereits angekündigt hat, sich aus der Politik zurückzuziehen und nicht mehr bei der Wahl im September anzutreten. Der Liberale Paul Friesdorf kritisierte:
Wir haben die Ferien nicht genutzt, und zwar alle Ferien nicht, die es gab in dieser Zeit, die Schulen entsprechend zu ertüchtigen. Wir hatten die Osterferien, wir hatten die Sommerferien, wir hatten die Herbstferien, wir hatten die Weihnachtsferien, jetzt kommen die Winterferien. Ich habe nichts von Instandhaltungstrupps gehört, die durch die Schulen sind und kaputte Fenster wieder in Ordnung gebracht haben, damit wir die Klassenräume lüften können. Das gab es nicht.
Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion machte einen ungewöhnlichen Vorschlag. Die neue SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey könne doch von der Bundes- auf die Landesebene wechseln.
Herr Müller, es wäre eine gute Möglichkeit, jetzt für die große Hoffnung der Sozialdemokratie Franziska Giffey nach Berlin zu eilen und das Bildungsressort zu retten. Da könnte sie zeigen, wie wichtig ihr ihre Heimatstadt ist, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen. Hier könnte sie ihre Macherqualitäten beweisen. Frau Giffey, kommen Sie nach Berlin, helfen Sie uns, werden Sie Bildungssenatorin für die letzten 9 Monate. Und dann gucken wir mal, ob die SPD vielleicht doch Bildungspolitik kann.
Ein solch kurzfristiger Wechsel erscheint allerdings nicht wahrscheinlich. Bildungssenatorin ist in der Regel kein Amt, mit dem sich Wahlen gewinnen lassen. Und das möchte Franziska Giffey ja im September. So wird Sandra Scheres weiter entscheiden. Als nächstes über die Frage, ob und wann die Schulen in Berlin wieder aufmachen. Viele vermuten, frühestens nach den Winterferien am 8. Februar und dann auch nur für einzelne Schülerinnen und Schüler.
In dieser Woche haben wir ja verstärkt auf die Schulen geschaut, aber natürlich sind auch die Hochschulen stark von Corona betroffen. Dort beginnt jetzt die Klausurphase, und wenn die Corona-Beschränkungen in der Woche vielleicht nochmal verstärkt werden, dann stehen viele Hochschulen vor einem Problem. Philipp Banse berichtet, wie Hochschulen und Studierende mit Klausuren in dieser Situation umgehen.
Mein Name ist Tobias und ich bin Student an der Bayerischen Hochschule.
Mehr will Tobias nicht von sich preisgeben. Er fürchtet Probleme, weil er sich bei der Hochschule schon oft beschwert hat. Tobias studiert Maschinenbau im Master, hat 7 Prüfungen vor der Brust und die sollen alle als Präsenzprüfungen stattfinden.
Geplant ist es so, dass in der Prüfung dann mit Maske die Prüfung geschrieben wird und da wird uns dann eine FFP2-Maske empfohlen. Soweit mir bekannt ist, sollen weniger Studierende pro Raum dann sitzen und die Studierenden, die sollen einen ausreichenden Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Meter haben.
Tobias' größte Angst ist, dass sich Kommilitonen mit Corona angesteckt haben und es nicht wissen.
Wenn jetzt einer in dem Prüfungsraum infiziert wäre, dann habe ich Bedenken, dass ich danach halt auch in Quarantäne müsste und dann wäre für mich die ganze Prüfungsphase gelaufen, was dann auch zur Folge hätte, dass ich halt dann nochmal 1 Semester länger studieren müsste.
Trotz Masken und Abstand ist diese Sorge nicht ganz unberechtigt, denn für die Prüfungen müssen hunderte Studierende aus ihrer heimatlichen Isolation in Corona-Hotspots reisen, öffentliche Transportmittel nutzen und wieder in WGs und Wohnheime einziehen.
Ich denke, es ist da nachvollziehbar, dass in den WGs und Wohnheimen man einfach mehr Kontakt hat, weil man gemeinsame Wohnräume hat. Man nutzt gemeinsam die Bäder und Küchen und man kann so den Kontakt einfach nicht vermeiden.
Wie viele Hochschulprüfungen werden digital durchgeführt? Wie viele verlangen Präsenz? Einen belastbaren, detaillierten Überblick scheint niemand zu haben.
Ja, nach unserem Eindruck läuft im Moment fast alles digital.
Christian Tauch ist stellvertretender Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz.
Nach unserem Eindruck kommen die Hochschulen und die Lehrenden und Studierenden recht gut mit der vollkommen ungewohnten Situation klar. Wenn uns das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass 80% oder 90% der Hochschulprüfungen über Nacht digital stattfinden, hätte es sicher niemand für möglich gehalten.
Das sei nur möglich, weil Lehrende auf Prüfungsformen umgestiegen seien, die sich digital besser umsetzen lassen, statt einer Klausur, etwa einer Hausarbeit. Aber es seien auch neue Klausurformate entstanden.
Kofferklausuren und Open-Book-Klausuren.
Also Klausuren, für die Prüflinge einen ganzen Koffer voller Hilfsmittel nutzen dürfen. Etwa bei Chiara Cesaro-Tadic. Sie hat für eine Politikprüfung an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen gerade eine Klausur zu Hause geschrieben.
Wir haben einfach 2 Aufgaben bekommen, die sehr offen gestellt waren und wir durften alles verwenden, um diese Prüfung zu schreiben. Das heißt, wir haben die Aufgaben in einer E-Mail bekommen und konnten dann in einem Word-Dokument die Aufgaben bearbeiten und haben sie danach als PDF wieder an den Dozenten zurückgeschickt.
Einige Prüfungsordnungen lassen solche freien Formate aber nicht zu, sagt Hans-Ulrich Heiß, Vizepräsident der Technischen Universität in Berlin, zuständig dort für Lehre und Digitalisierung. Das größte Problem für Online-Prüfungen sei, Prüflinge müssen eindeutig identifiziert und Täuschungen müssen verhindert werden.
Und wenn wir das in einer Online-, also Remote-Situation machen wollten, dann wäre zum Beispiel eine Option, dass die Studierenden permanent ihre Kamera anhaben müssen während der Klausur, dass man auch einen Kameraschwenk durch den ganzen Raum macht, dass man sieht, dass keine weiteren Personen im Raum sind, dass vielleicht auch die Tür immer im Blickfeld der Kamera ist, damit man feststellt, dass nicht auch später noch eine Person reinkommt.
Sogenannte Proctoring-Systeme werten solche Kamerabilder automatisiert aus und schlagen bei Täuschungsversuchen Alarm.
Und das sind alles Dinge, die aus datenschutzrechtlichen Gründen zumindest in Berlin nicht möglich sind.
Digitale Prüfungen seien daher schwierig, wenn Hunderte geprüft werden müssen. Auch in Fächern wie Kunst und Musik sind solche Remote-Prüfungen schwer vorstellbar. Die TU Berlin hat alle Präsenzprüfungen im Januar abgesagt und hofft, dass die große Prüfungsphase im März stattfinden kann. Wenn nicht, verschieben geht da nicht mehr, weil das nächste Semester beginnt. Lehrende müssten dann auf Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen umstellen.
Aus Berlin berichtete Philipp Banse. Wir wollen jetzt mal den Blick etwas weiten und das, was wir gehört haben, vertiefen. Und dazu spreche ich mit Jannika Budde vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Sie ist vom Hochschulforum Digitalisierung. Schönen guten Tag, Frau Budde.
Ja, schönen guten Tag.
Wir haben ja jetzt aus dem Fall in Berlin gehört. Welche Möglichkeiten und Formen gibt es denn, Prüfungen online stattfinden zu lassen?
Also ich glaube, man kann im Grunde genommen vier Grundtypen unterscheiden. Ganz basic die mündliche Prüfung, die dann eben per Videokonferenz abgehalten werden kann. Die Online-Klausur, vor allem eine wissensbasierte Klausur in Form von Single-Choice- oder Multiple-Choice-Fragen, die dann in irgendeiner Form fernüberwacht wird. Also zum Beispiel über das schon viel diskutierte Online-Proctoring oder eben über auch über Lernmanagementsysteme geschehen kann. Wir haben dann ferner noch die Open-Book-Klausuren, also eben Klausuren, wo zusätzliche Materialien, Unterlagen genutzt werden, die eben auch dazu dienen, eben sozusagen eine eigene Denkleistung von Seiten der Studierenden zu erbringen. Und gerade diese Open-Book-Klausuren werden von vielen Hochschulen als Online-Formate gewählt, die eben sehr bewusst auf Proctoring-Lösungen verzichten wollen. Und dann gibt es natürlich sozusagen als Alternative zur Online-Klausur die Möglichkeit, Take-Home-Exams anzubieten, eben das Aufgaben, Prüfungsleistungen nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden, wie in einer Klausur, also zu den üblichen 2 Stunden, sondern eben Studierende einen längeren Zeitraum haben, um kleinere Aufgaben zu bearbeiten. Also die Seminararbeit ist dann sozusagen die größere Form einer Take-Home-Exam, aber eben auch kleinere Ausarbeitungen.
Wenn wir mal bei den digitalen Prüfungen bleiben, was empfehlen Sie denn Hochschulen? Wie können diese digitalen Prüfungen am besten gelingen?
Am besten gelingen sie, wenn Lehrende und auch Studierende klare Rahmenbedingungen haben. Das heißt, sollte erst einmal klar sein, was sind die Szenarien für Online-Prüfungen, die an der eigenen Hochschule oder im eigenen Fachbereich passend sind. Wo sind vielleicht wissensbasierte Prüfungen eben passend? Wo lassen sie sich durch Open-Book-Klausuren und in welcher Form durch Open-Book-Klausuren ersetzen? Eine klare Vorgabe kann eben sein, wir machen an dieser Hochschule eben kein Online-Proctoring, dass einfach alle Studierende und Lehrende wissen, worauf sie sich sozusagen noch einlassen mit der Online-Prüfung.
Aus den Schulen berichten wir derzeit fast täglich über irgendwelche technischen Probleme. Wie ist es denn an den Hochschulen, wenn da zum Beispiel im Wohnheim das WLAN zusammenbricht? Gibt es da irgendwelche Regeln?
Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, sehr unterschiedlich geregelt. Da empfehlen wir auch einfach den Studierenden, sich genau zu informieren, was bedeutet das, wenn jetzt mein Internet abbricht und ich im Klausurablauf gestört bin. Gibt es eine Möglichkeit, eben die Zeit hinten dran zu hängen, indem ich bei einer Notfallhotline schnell anrufe oder auch eben bei Studierenden, die wissen, dass sie keine gute Internetverbindung haben oder auch keinen ruhigen Raum zum Arbeiten. Gibt es Möglichkeiten, finde ich, als Studi dann in einem Raum der Hochschule selbst eben diese Online-Klausuren zu machen?
Ein Problem ist ja offensichtlich, dass es leichter geworden ist zu betrügen. Wir haben ja zum Beispiel in der Redaktion eine Mail bekommen von jemandem, der eine Nachhilfefirma für Naturwissenschaften hat. Und er hat allein an einem Tag 4 Anfragen bekommen, ob er Klausuren für andere schreiben könne. Ein Maschinenbaustudent schreibt da zum Beispiel, die nächste Klausur wird vermutlich online stattfinden und deswegen gebe ich mich der Versuchung hin und suche jemanden, der gegen 200 Euro diese Klausur für mich schreibt. Ja, solche Anfragen kommen, wie gesagt, relativ häufig. Was kann man denn dagegen tun, dass da online ja gemogelt wird?
Es kommt natürlich auch mal wieder auf das Prüfungsdesign an. Also bei einer Online-Klausur habe ich ja eben schon von den Fernüberwachungen, von einem Online-Proctoring erzählt, wo einfach diese Klausuraufsicht durch Videokamera oder andere Möglichkeiten sichergestellt wird, auch dass eben diese Person die Person ist, wie sie sein soll und auch in dem Moment schreibt, was sie tun soll. Man kann eben auch über das entsprechende Fragedesign Absprachen zwischen den Studierenden erschweren. Und gerade bei den Open-Book-Klausuren sollte man wirklich bei aufpassen, andere Leute zu fragen, diese Klausuren zu schreiben, weil einerseits kann man eben, glaube ich, sehr schnell am Stil erkennen, ob die Person, die diese Klausur geschrieben haben soll, auch die Person ist. Vom Stil, von der Sprache her, häufig eben wirklich Plagiatsoftware eingesetzt wird.
Wie gehen denn diese digitalen Klausuraufsichten, dieses Proctoring, was Sie genannt haben, wie geht das denn mit dem Datenschutz zusammen? Ich meine, eine Überwachungssoftware, die kann ja auch Zugriff auf andere Sachen auf meinem Computer haben.
Das ist gerade eben auch das große Problem mit Online-Proctoring-Programmen. Ich bin keine Expertin für den Datenschutz, aber man kann doch sagen, dass es viele Formen gibt, die doch sehr fragwürdig sind, wie Eye-Tracking und eben die Fragestellung, wer kann eigentlich auf die Videoaufnahmen zugreifen. Man muss aber auch sagen, dass sehr, sehr wenige Hochschulen tatsächlich diese Formen der Fernüberwachung doch einsetzen oder ein Sommersemester eingesetzt haben. Da gibt es eine Studie von der ZKI, die deutlich macht, es waren 8% der befragten Hochschulen. Dann gibt es ja auch Versionen, wo eben dann nur die Videokamera sozusagen eingeschaltet ist und man mit den Dozenten per Videokonferenzsoftware verbunden ist.
Dann hoffe ich mal, dass viele Studierende diese Prüfungsphase unbeschadet überstehen. Über digitale Klausuren habe ich mit Jannika Budde vom Zentrum für Hochschulentwicklung gesprochen. Frau Budde, vielen Dank für das Gespräch. Am Ende nochmal zu den Schulen. Da ist heute nämlich noch diese Meldung reingekommen. Vom 500-Millionen-Euro-Pakt des Bundes zur Finanzierung von Dienstlaptops für Lehrer ist noch kein Geld abgerufen worden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor. Darin heißt es, es konnten noch keine Mittel ausgezahlt werden, weil die entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern noch nicht von allen Bundesländern unterzeichnet wurde. Deswegen sei sie noch nicht in Kraft getreten. Aus welchen Ländern die Unterschriften noch fehlen, wird nicht genannt. Ja, Sachen gibt's. Das war's mit Campus und Karriere. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop und da geht es um die wahre Geschichte des Punk. Am Mikrofon war Mathis Jungblut. Danke fürs Zuhören.